Tödliche Schüsse. Urteil nach Pumpgun-Mord. Wir sprechen heute genau genommen sogar über zwei Urteile, die in den letzten Tagen in Thüringen gefallen sind. Und ausführlich besprechen wir ein Urteil im sogenannten Pumpgun-Mord in Erfurt. In einer ersten Folge haben wir da über die Tat gesprochen. Könnt ihr ausführlich nachhören in unserer Folge im Dezember. Aber wir wollen hier auch immer, wenn es sich anbietet, ausführlich über das Urteil sprechen und über Reaktionen im Gerichtssaal. Das machen wir heute und zu hören ist das wie immer in der ARD-Audiothek. Und überall, wo es Podcasts gibt. Wir freuen uns natürlich, wenn ihr unseren Podcast abonniert oder uns eine Nachricht schreibt. Das könnt ihr gerne machen an angeklagt@mdr.de. Und jetzt geht's los. ARD. Und bei mir ist wie immer MDR-Thüringen-Gerichtsreporterin Conny Hartmann. Hi Conny, grüß dich.
Hallo Olli.
Wir fangen mit deinem Fall an am Landgericht Erfurt. Ich bin immer so ein bisschen mit Adjektiven vielleicht ein bisschen auf der falschen Spur. Verstörend ist, fällt mir manchmal ein, aber ist einfach vielleicht nicht das richtige Prädikat dafür. Vielleicht kannst du das besser ausdrücken, was bei dir am Landgericht Erfurt für ein Urteil gefallen ist und vielleicht nochmal kurz, um welchen Fall es uns heute nochmal geht.
Ich würde als Adjektiv krass wählen und wie gesagt, ich kenne so viele Fälle, aber der sticht wirklich heraus. Ein Mann hat einen anderen erschossen. Das ist schon schlimm genug, er hat ihn von hinten erschossen, aber dieser Prozess und vor allen Dingen dieser Angeklagte, das ist schon was außergewöhnlich, zum Teil auch was außergewöhnlich Schlimmes, was die Tat betrifft, gewesen und ich glaube auch was außergewöhnlich Schlimmes, was die Angehörigen des Getöteten im Gerichtssaal noch ertragen mussten.
So, wir haben in einer Folge darüber gesprochen, dass der Prozess hat im Dezember angefangen, also hat auch ein gutes halbes Jahr gedauert. Das ist aus meiner Sicht jetzt schon mal eine Zeit, also es sind viele Verhandlungstage da auch ins Land gegangen und jetzt ist, wie gesagt, das Urteil gefallen. Was waren da so Punkte, die aus deiner Sicht eine Rolle gespielt haben?
Als erstes will ich mal sagen, dass der Prozess so lange gedauert hat, das hatte vor allen Dingen mit den Zeugen zu tun, aber bevor ich das noch mal ein bisschen beschreibe, was da passiert oder auch nicht passiert ist, will ich noch mal auf den Fall kommen, auch wenn wir den schon mal beschrieben haben. Sommer letzten Jahres, ein 39-Jähriger wird vor einem großen Mehrfamilienhaus im Erfurter Norden erschossen. Ich fasse jetzt gleich mal zusammen, was die Beweisaufnahme ergeben hat. Der Angeklagte hat 3 Schüsse abgegeben aus einer, so ein bisschen umgebauten Pumpgun. Er hat den später Getöteten als erstes von vorn angegriffen und letztendlich aber hat er dann auch noch einen Schuss von hinten abgegeben. Und die Gerichtsmediziner haben dann mehr als 100 verschiedene Verletzungen gefunden bei dem Toten. Schrot komme ich auch gleich noch dazu, weil der Angeklagte gesagt hat, von der Munition kann man nicht sterben. Das ist dann die zweite schlimme Sache. Aber 100 Verletzungen, 2 Liter Blutverlust, obwohl sehr schnell Hilfe da gewesen ist, konnte der 39-Jährige nicht gerettet werden. Und für seine Angehörigen war das schlimm. Eine Frau saß mit einer Anwältin vorn auf dem sogenannten Nebenklageplatz neben dem Staatsanwalt. Aber während der Urteilsverkündung saßen hinter mir auch Familie, Freunde, Angehörige. Und die haben sich ein letztes Wort des Angeklagten anhören müssen, das auch mich, also wirklich, das hat mir Gänsehaut gemacht, so sag ich jetzt, schlimm fand ich das.
Bevor wir zum letzten Wort kommen, ist natürlich die Frage, warum hat er das eigentlich gemacht?
Also ich zitiere jetzt das Gericht, weil was der Angeklagte sagt, wirklich, das müssen wir extra machen. Mhm. Das ist zum Teil echt, der Vorsitzende hat es blühende Fantasie genannt, ja, was der Angeklagte während des gesamten Prozesses so von sich gegeben hat. Das Gericht hat festgestellt, dass das ein eiskalter Mord war, der angekündigt war, geplant war und durchgeführt wurde. Angekündigt, da sind Chatverläufe verlesen worden, da kann ich auch gleich wieder ein bisschen genauer auf das Motiv zu sprechen kommen. Es ging um eine junge Frau, die lange beim Angeklagten gelebt hat, sich aber dann einem anderen zugewandt hat und das hat der Angeklagte, obwohl es nur ein platonisches Verhältnis war, nur in Anführungszeichen, nicht verwunden. Er hat dann dem später Getöteten, für den sich seine Freundin entschieden hatte, geschrieben, ihm gehöre diese Frau. Wörtlich hat er geschrieben, er hat das Königsrecht an dieser Frau, sie gehört ihm, sie ist sein Eigentum, so in etwa. Da ist ein sehr ausführlicher Chatverlauf dann zitiert worden. Und dass er hat auch geschrieben, ich mach dich platt, du Sau und solche Geschichten. Also es ist schon so gewesen, dass er nicht ertragen konnte, so hat es das Gericht auch formuliert, dass ein anderer den Besitz an dieser Frau hatte. Also es ging nicht, so hat es das Gericht gesagt, nicht um Liebe, um Zuneigung, sondern es ging um Eigentumsansprüche. Und die wollte der Angeklagte halt mit diesem Mord einfach mal durchsetzen. Er wollte klar machen, wer sozusagen der Bestimmer ist.
Und dementsprechend sind auch die Mordmerkmale oder wenigstens
Mordmerkmal, niederer Beweggrund, weil das sittlich tiefste Stufe ist, so steht es ja im Gesetz. Und der Staatsanwalt hat es so formuliert, dass er gesagt hat, das Leben des anderen war nichts mehr wert, das ist zu irgendeiner Art Sache degradiert worden. Und das sind schon sehr, also das sind wirklich niedere Beweggründe, wenn dieses, ich nenne es jetzt mal Besitzstreben, plötzlich so über alles gestellt wird.
Wir sind aber bei dem Fall auch in der Drogenszene unterwegs. Ja. Und das ist ja dann auch immer ein Punkt, da kannst du auch gerne noch mal ein bisschen ausführlicher drauf eingehen, wo ja dann auch immer eine Art verminderte Schuldfähigkeit eventuell eine Rolle spielt. Mhm. Gutachter spielt eine Rolle. Ja. War das in dem Fall auch so und was hat es mit diesen Drogen auf sich?
Also ich bleibe jetzt mal beim Angeklagten, beim Thema Drogen. Der Angeklagte selber hat gesagt, er hat Joints geraucht, die richtig geballert haben. Er hat was getrunken und dann hat der Gutachter gesagt, also das mag schon sein, dass da Crystal und Cannabis konsumiert worden sind, aber es gibt keinerlei Anhaltspunkte für eine gravierende Einschränkung der Steuerungs- oder Schuldfähigkeit. Das kann man überhaupt nicht sagen und deswegen gab es keinen 21, also ist der Paragraph der Schuldminderung, der verminderten Schuldfähigkeit, dann ist ja auch eine Strafminderung möglich. Und ansonsten ist es ja so, bei Mord gibt es nur die eine Strafe lebenslang und die hat der Angeklagte auch bekommen. Dieses Urteil hat er relativ gefasst aufgenommen. Ich habe da tatsächlich mit ein bisschen mehr, er hat immer mal den Kopf geschüttelt während der Urteilsbegründung, ich habe da mit mehr gerechnet, weil er hatte noch am letzten Tag einen Beweisantrag gestellt, nämlich die gesamte Rasenfläche da vor diesem Mehrfamilienhaus nochmal auf irgendwie Schrot und Metall zu untersuchen. Das ist während des Prozesses noch gemacht worden. Da hat tatsächlich das LKA bestimmte Rasenflächen abgesperrt und nochmal nach Metall durchsucht. Das hat was mit dem Aussageverhalten des Angeklagten zu tun, da komme ich dann gleich drauf. Und dann hat er halt ein ganz, ganz langes letztes, also ein relativ langes letztes Wort gehalten. Ich kenne noch längere, um ehrlich zu sein. Und hat da nochmal gesagt, also das war ein Versehen, aber er könne da noch nicht mal Mitleid empfinden, weil der Typ hätte seinen Hund auf ihn gehetzt und er hat auf den Hund geschossen und da muss der Typ ihm halt reingerannt sein. Und hat der Angeklagte wörtlich gesagt, er sei Gott froh, dass der Hund überlebt hat, aber Mitleid für den anderen könne er nicht empfinden. Der wäre ja auch überhaupt nicht an den Schussverletzungen gestorben. An sowas stirbt man nicht. Das sei ja weniger als ein Mückenstich, wenn einen so ein kleines Geschoss träfe. Und der sei wohl am Schock gestorben irgendwie, weil er sich so erschreckt hat. Und hinter mir, wie gesagt, saßen Angehörige. Und also das war schon schwer zuzuhören, diesem Schluchzen, diesem unterdrückten Weinen. Und ich sag das jetzt mal so, ich fand das unglaublich befreiend, als dann irgendwann eine Frau hinter mir ganz leise geflüstert hat, halt endlich's Maul, Alter. Ich konnte das unglaublich gut nachvollziehen, weil das muss, also auch das will ich jetzt gleich dazu sagen, der da gestorben ist, das war ein netter Mensch, den der Angeklagte überhaupt nicht kannte, nicht groß kannte. Und dann hat das Gericht auch noch gesagt, und der Hund, um den es da geht, der war lammfromm, der hätte niemals, niemals jemanden angegriffen. Und das haben die Zeugen auch alle nicht gesehen. Das war nur eine Behauptung des Angeklagten. Und dieses letzte Wort hat in der Urteilsbegründung dann tatsächlich auch noch mal eine Rolle gespielt, hat nämlich der Vorsitzende gesagt, es zeigt doch, wie wenig Reue, Mitleid, Empathie mit dem Toten da ist. Also wie? Vorhanden ist, kann man ja nicht sagen, weil es nicht da ist.
Wie lange ging denn das letzte Wort, wenn du sagst, es war lange? Also
er hat, ich glaube, 6 Seiten vorgelesen, 6 dicht beschriebene Seiten vorgelesen. Ich kann das zeitlich gar nicht mehr einschätzen. Ich denke, es war eine Viertelstunde, 20 Minuten oder so.
Und aber auch er selbst? Also
er selbst hat es vorgelesen, er selbst hat es vorgelesen und er hat halt auch, also er hat wirklich sein eigenes Schicksal bejammert. Der Hund hätte ihm Zehennagel abgerissen und seine Ex hätte ihm Müll in die Wohnung geschüttet und das wäre ja alles nicht zu ertragen gewesen und ach, das war, wie gesagt, schon für jemanden, der emotional nicht von diesem Verlust eines Angehörigen betroffen ist, war es auch schon schwer auszuhalten.
Sein Verteidiger oder er haben ja Freispruch beantragt. Wie kommt man dann auf einen Freispruch?
Die Verteidiger arbeiten im Auftrag ihres Mandanten. Klar, mehr logisch. Möchte ich jetzt mal nicht dazu sagen.
Absolut richtig.
Das war schon ein fundiertes Plädoyer auch. Ja. Und da wurden auch Zweifel, also wo was nicht unklar, nicht ganz klar war, das wurde aufgedeckt. Und meine ganz persönliche Meinung, das wollte der Mandant so. Der fühlt sich nämlich unschuldig.
Das Gericht hat es anders gesehen und hat den Mann zu einer lebenslangen Haft verurteilt wegen Mordes. Das Gericht war von der Schuld überzeugt, aber bis es zu diesem Urteil kam, mussten viele Zeugen gehört werden und vor allem mussten sie gefunden werden. Darunter auch die Freundin, um die es sich ja hier gedreht hat. Warum das gar nicht so einfach war, das hören wir uns jetzt mal an.
Der Staatsanwalt hat es so formuliert, er ist dem LKA sehr, sehr dankbar. Die haben nämlich die Spezialisten losgeschickt, um nicht nur diese Frau, die hat man wohl relativ schnell gefunden, sondern auch um die anderen Zeugen ausfindig zu machen. Die sind zum Teil in ganz Deutschland unterwegs gewesen. Wie gesagt, im Drogenmilieu, da hast du jetzt nicht eine Adresse, wo du hinfährst morgens und sagst, du kommst jetzt mal mit, weil du bist deiner Zeugenladung nicht gefolgt. Und der Staatsanwalt hat auch gesagt, und zum Teil mussten die nicht nur gefunden und zum Erfurter Gericht gebracht werden, zum Teil mussten die auch in einen aussagefähigen Zustand versetzt werden. Also die hat man dann wahrscheinlich mal aus dem Milieu kurz rausgenommen, damit sie bei Gericht erscheinen konnten und eine Aussage machen konnten. Natürlich gab es auch welche, die gesagt haben, oh, ist schon so lange her und schwierig. Und das muss man, glaube ich, auch nachvollziehen, wenn jemand abhängig ist und ohne diesen Kram nicht mehr leben kann. Und Kram meine ich jetzt nicht despektierlich, sondern die meisten nehmen ja inzwischen doch verschiedene Drogen.
Hm. Du hast ja schon gesagt, dass er während des Urteils dann jetzt keine Ausreißer noch, keine Ausraster oder in dem
Nein,
Sinne war. Das war
nicht.
Dann relativ ruhig.
Ich kann aber noch sagen, warum ich damit gerechnet habe, weil ich den Eindruck hatte, dass der wirklich in einer ganz anderen Realität lebt als ich. Also das, was er da vorgelesen hat im letzten Wort, wie das alles gelaufen sein soll, das war zwar krude, aber ich glaube, das glaubt er selber. Der hat das mit einem unglaublichen Selbstbewusstsein, einer vorwurfsvollen Art zu sprechen, vorgetragen. Das war schlimm beeindruckend.
Was mich ja dann immer noch so beschäftigt ist, ich meine, der Mann, der hat dann lebenslang bekommen, aber der Getötete und vor allem die Angehörigen, die haben auch lebenslang und müssen damit umkommen, müssen damit leben.
Ich will noch was sagen, was mir aufgefallen ist, auch wenn ich nicht alle Tage da war. Das ist schon, also ich finde das schon irgendwie, auch das finde ich schlimm, wie sich aus meiner Sicht diese Drogenabhängigkeit so auch im öffentlichen Leben inzwischen, wie man das merkt. Also ich kenne keine aktuellen Zahlen, aber ich glaube, da explodiert gerade was. Und da ging es insbesondere auch so um Fentanylabhängigkeiten. Da gibt es ja so Pflaster und so. Und das ist jetzt wiederum auch eine Abhängigkeit, meine ich, die jetzt nicht so einfach zu therapieren ist. Und dann sind wir wieder bei dem Thema, wo ich immer nur eine Empfehlung habe aus dem, was ich erlebe, nämlich so früh wie möglich in Hilfen in Familien zu bringen, die Probleme haben. Aber das ist extrem teuer und das kann ich jetzt hier einfach am Schreibtisch super leicht sagen. Das ist, glaube ich, eine riesige Aufgabe.
Und wahrscheinlich sind auch die Plätze in solchen Einrichtungen, wo man therapiert wird, wahrscheinlich auch sehr...
Du wartest ewig.
Mit Wartelisten bestückt.
Ja.
Okay, also in dem Fall lebenslang für einen Mörder.
Eiskalten Mörder, wie das Gericht gesagt hat.
Für einen eiskalten Mörder.
Also ich gehe davon aus, dass er Revision einlegen wird zum Bundesgerichtshof. Also wenn jemand Freispruch beantragt und im letzten Wort noch sagt, ihr habt alles falsch gewertet, das war alles ganz anders und ich bin eigentlich hier das Opfer, dann denke ich, dass da Revision eingelegt wird und der BGH da nochmal drüber schauen wird.
Dann sage ich voll abgeschlossen für diese Folge.
Ja.
Aber Revision in dem Fall... Eine Möglichkeit, die dann auf jeden Fall natürlich auch gezogen werden kann. So, sag mal so.
Davon gehe ich aus.
So. So, Conny, also das war Urteil im Landgericht Erfurt, wo du die Woche unterwegs warst. Ich genau. war die Woche auch unterwegs, und zwar bei unserem, bei dem Prozess, wo es ja darum ging, dass ein heute 85-jähriger Mann seine Ehefrau nach 62 Jahren Ehe mit einem Kissen erstickt hat. Und das Ganze war vor 3,5 Jahren. Und da war auch die Frage, ob der Mann ins Gefängnis muss, für dafür eben, dass er seine Frau erstickt hat. Und es war aber eben so, wir haben ja darüber gesprochen, dass das Ganze, die Frau pflegebedürftig war, sehr, sehr schwer krank war, er ihr jeden Tag geholfen hat und ja, in einer Ausnahmesituation war, in einer Ausnahmesituation war. Und da war die Frage, ob der Mann ins Gefängnis muss. Die Staatsanwaltschaft hatte 3,5 Jahre Haft beantragt.
Aber nicht wie angeklagt wegen Mordes, sondern wegen Totschlags, meine ich.
Im minderschweren Fall. Und da kann man eben, da ist eben die Sache zwischen 1 und 10 Jahren, was da möglich wäre laut Gesetzrahmen, was da möglich wäre im Gesetzrahmen. Und die Verteidigung hatte eine Bewährungsstrafe beantragt. Und ich war ja dann da im Gerichtssaal in Mühlhausen, und du kennst das natürlich, du kennst das im Gerichtssaal, aber also mich hat das dann schon bewegt, als dann wirklich so ein 85-jähriger betagter Mann da reinkommt, auch noch mit Familienangehörigen, und jetzt gar nicht in sich gekehrt wirkte. Also der wirkte während des Urteils in sich gekehrt, nachdenklich, und ich kann es ja, das Urteil können wir ja sagen, er hat am Ende 2 Jahre bekommen, und zwar auf Bewährung, und muss also nicht ins Gefängnis. Und es war eben dann Totschlag im minderschweren Fall. Mhm. Und da kann eben, da ist eben die Urteilsspanne zwischen 1 und 10 Jahren. Und da hat das Gericht eben die Bewährungsstrafe dann verhängt, aber hat auch in der ausführlichen Urteilsbegründung, die ging so ungefähr eine halbe, dreiviertel Stunde, fand ich schon ausführlich. Also halbe, dreiviertel Stunde ist sie auf alles eingegangen und hat auch gesagt, dass dass es nah an einem Mord war, weil eben die Frau während der Mann das Kissen auf sie gedrückt hatte, aufgewacht ist und dann gefragt hat, was machst du da? Und da hat man schon gesagt, es war nah an einem Mord. Und was ich spannend fand, es hat nochmal hervorgehoben, dass es kein Fall von Sterbehilfe ist, weil eben die Frau nicht explizit sterben wollte.
Also Sterbehilfe heißt juristisch, beim Strafjuristisch dann Tötung auf Verlangen. Das war es halt nicht.
Hast du das Urteil aufgenommen?
Ich habe dich ja gefragt, wir haben ja drüber gesprochen. Also ich sage jetzt mal, ja, so eine Bewährungsstrafe ist natürlich eine Strafe, aber ich denke, sie wird das Leben dieses Mannes nicht beschränken. Also die Vorstellung, dass ein 85-Jähriger ins Gefängnis muss, die ist für mich tatsächlich, da denke ich, der ein Leben lang, wie heißt das so schön, rechtschaffen gelebt hat und sich dann auch so aufopfernd um seine Frau gekümmert hat, das hätte ich nicht, es sagt mein Bauch, ach, das wäre nicht okay gewesen, aber wie gesagt, dass es nicht Tötung auf Verlangen war, das hat sich ja eigentlich schon am ersten Tag, an dem ich dabei war, haben wir auch ausführlich erzählt, dargestellt, eben weil die ganz offensichtlich nie explizit direkt darüber gesprochen haben, sondern eher eben aus dem, was sie immer gesagt hat, ich will nicht mehr, ich kann nicht mehr, das wird immer schlimmer, geschlussfolgert hat, dass er sie jetzt erlösen muss.
Und in das Urteil floss auch ein das hohe Alter. Das floss mit ein, strafmildernd, das ausführliche Geständnis, strafmildernd, und es wurde von einer Affekthandlung, einer Affekttat wurde gesprochen, also dass er wirklich gesagt hat, komm, jetzt mache ich das, jetzt ziehe ich es durch, und dann eben quasi im Affekt dann das durchgezogen hat.
Kann ich noch was dazu sagen? Ich habe es schon mehrfach erlebt, dass es für Totschlag Bewährungsstrafen gegeben hat. Das ist also jetzt nicht die absolute Ausnahme.
Wer dazu, zu diesem emotionalen Fall, denke ich, und was heißt emotional? Also das ist ja, ich denke auch moralischen Fall, würde ich jetzt einfach mal sagen, den wir ja ausführlich besprochen haben, da gerne nochmal nachhören in einer der letzten Folgen. Conny, zwei Urteile, die wir heute besprochen haben. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal, Olli.
Diesen Fall vom 85-Jährigen, der seine Frau umgebracht hat, können Sie ausführlich hören in unserer Folge vom 12. Mai. Das waren jetzt also zwei Urteile von zwei Prozessen in Thüringen, auch wieder mit juristischen Feinheiten, wie ihr es von uns gewohnt seid. Alle 2 Wochen gibt es von uns eine neue Folge zu hören, überall, wo es Podcasts gibt. Natürlich auch in der ARD-Audiothek. Und genau da findet ihr auch andere spannende True-Crime-Podcasts. Lohnt sich, da mal reinzuhören. Viel Spaß dabei.